Hallo, hier ist Sabine und wie ihr hören könnt, bin ich heute auf Außenmission. Ich befinde mich in Eberswalde und freue mich gleich auf meinen Besuch in dem 1701 Museum, dem Star Trek Museum von Benjamin Stöber. To seek out new ways, fulfill all our days, second star and astray.
Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Frank.
Hallo und mit Sandra.
Hallo. Und heute mit einer ganz wunderbaren Gästin, der Sabine.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, schön, dass wir mal einen Gast, das zweite Mal dabei haben. Aber wir haben auch einen ganz besonderen Grund, denn Sabine hat ein Abenteuer erlebt, mit dem sie über uns sprechen möchte. Der Satz hörte sich komisch an.
Eine
Außenmission erlebt, ja, die sie uns schildern möchte. Sie war nämlich im Raumschiff Eberswalde. Wie hat es dir gefallen da?
Also es war total toll. Also ich war völlig geflasht, überfordert von den ganzen Eindrücken und Informationen, als ich nach Hause gefahren bin. Und ich muss sagen, das Raumschiff Eberswalde, das 1701 Museum Eberswalde, ist wirklich ein Besuch wert. Und drauf gestoßen bin ich eigentlich über die Star Trek Timeline in Twitter. Und dann hatte ich auch vor Jahren nochmal eine Podcast-Folge gehört von Sie reden, dem Podcast von Sascha vom Grauen Rat. Da Grüße an Sascha. Und es gab auch mal eine Sonderfolge vom Discovery Panel mit Benjamin Stöwe, wo auch über das Raumschiff Eberswalde gesprochen wurde. Und so dachte ich, da musst du mal hin, das musst du dir anschauen. Und so gab es dann auch bei Twitter dann den Aufruf, dass dieses Jahr wieder Besuchstermine sind. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und bin auf die Gästeliste gekommen, ins Außenteam Kira am 10.06. jetzt und bin dann nach Eberswalde gefahren.
Klingt ja, cool. Aufregend.
Also es gibt Team Kira. Gibt das verschiedene Teams in einem oder hieß es nur diesmal so?
Ich glaube, er hat ja immer verschiedene Außenteams. Es sind so drei am Tag und er macht die Ausstellung das ganze Wochenende, also Samstag und Sonntag. Und die Außenteams werden dann immer nach DS9-Folgen diesmal benannt oder dann halt an anderen Tagen nach einem anderen Star Trek-Franchise, TNG oder so. So dass dann jede Gruppe hat seinen eigenen Außenteamnamen.
Cool, ich kann mir da auch so gar nichts drunter vorstellen. Ich habe mich da auch noch nicht mit befasst und auch noch nichts drüber gehört. Das ist vielleicht auch ganz gut, dann stelle ich vielleicht die Fragen, dass andere, ich meine von Raumschiff Eberswalde auf jeden Fall schon und auch schon Fotos gesehen. Ja, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da ankommt?
Ja, also es ist ja wirklich in dem Wäschekeller von Benjamin Stöwes Elternhaus. Und er hat 2009 angefangen, alles, was er gesammelt hatte, zum Jubiläum der Mondlandung in Eberswalde, damals im Stadtmuseum, auszustellen. Da haben sie eine Sonderausstellung gemacht, weil ja das Jubiläum war Ende von Star Trek 1969 und die Mondlandung. Und da war auch die ganze Stadt involviert. Also es gab dann auch Projekte mit Schulen, wo Kinder dann Bilder gemalt haben und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und er hat mir auch erzählt, der örtliche Bäcker hat dann Spockohren gebacken, eine Art Gebäck mit Füllung.
Cool.
Ja, und dann war die Ausstellung ja einmal da und zusammengestellt und danach ist sie gewandert nach Morgenröde-Rautenkranz. Da ist die Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland und das ist der Geburtsort des ersten deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn, also des ersten Deutschen im Weltall. Und seit 2013 hat er dann das Museum im Keller seines Elternhauses, mitten in Eberswalde in der Altstadt. Also wenn man da hinkommt, steht man vor einem ganz normalen Haus. Ich wusste auch am Anfang nicht, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch. Daneben war eine kleine Grünanlage, da habe ich mich dann erstmal auf eine Bank gesetzt, weil ich doch ein bisschen früher da war, nach einer sehr stressigen Anreise aufgrund von mehreren Unfällen konnte ich nicht um Berlin herumfahren, sondern musste durch Berlin durch. Und für mich als Dorfmensch war das dann ein bisschen viel auf einmal mit Großstadtverkehr, mit Platzregen, mit Spurwechsel mit plötzlich öffnen Türen von Parken in der ersten, zweiten Reihe. So dass ich dann ganz froh war, als ich die Autobahnabfahrt in Eberswalde genommen hat und da war dann das zweite oder dritte Haus, das hatte eine Föderationsflagge gehisst und dann dachte ich, ja, hier sind Trekkies, hier bin ich richtig. Ja, und dann habe ich vor dem Haus gewartet und da kam dann noch eine weitere Gästin und mit einem Star Trek T-Shirt an und dann dachte ich, ja, bist doch richtig.
Und das erinnert mich so ein bisschen bis jetzt an Outpost One in Lübeck. Das ist dasselbe mit Star Wars. Das ist auch in so einem komischen Haus, wo ich erst dachte, ich wäre total falsch. Und dann hing dann da irgendwo auch eine Fahne, aber nicht von Star Trek natürlich, sondern von Star Wars. Und daran konnte man erkennen, dass man richtig war.
Dann hast du die gleich ausgetauscht, die Flagge hoffentlich, ne?
Ja.
Da hängt jetzt eine Föderationsflagge.
Das ist auch so ein Star Wars Museum, aber da wollen wir jetzt ja nicht drüber sprechen.
Nein, aber ist auch cool, also, bestimmt.
Also dem Haus sieht man von außen gar nichts an, das null Hinweis. Ist bestimmt auch gewollt, weil da wohnen ja auch ganz normale Mieter, Menschen darin, die mit Star Trek jetzt gar nichts am Hut haben und die die Ausstellung an den Wochenenden ja tolerieren. Also die Mitbewohner können dann auch das ganze Wochenende nicht in ihren Keller, weil der dann von dieser Ausstellung im Beschlag ist. Also muss man auch nochmal ein großes Dankeschön sagen an die Mitbewohner des Hauses, dass sie das auch immer mitmachen.
Das finde ich auch ein krasser Fakt. Das ist mir ganz spät erst bewusst geworden, dass der das immer wieder auf- und abbaut, gell?
Ja.
Was ein Aufwand. Ich dachte, das wäre halt seine Eltern sein Haus und dass das immer da steht. Dass er das jedes Mal auf- und abbaut. Also Props.
So hatte ich es auch gedacht am Anfang. Ja.
Nein, das ist komplett. Also was immer ist, ist die Dauerausstellung im Netz. Also zu Zeiten der Pandemie wurde die Ausstellung einmal komplett abgefilmt und man kann sie sich in 3D anschauen unter raumschiff-eberswalde.com.
Ja, habe ich schon mal gemacht, das ist cool.
Ja. Aber er muss wirklich abbauen und er fängt am Freitag an und das geht dann bis Mitternacht, bis weit über Mitternacht und dann Sonntag, wenn die letzten Gäste dann die Ausstellung verlassen, schätzungsweise irgendwann nach 20 Uhr, 21 Uhr, geht es weiter.
Krass.
Ja.
Und dann wird eine Gruppe zusammengestellt und man wird durch die Ausstellung geführt.
Also es kommt dann so eine Gruppe, dann kam Benjamin aus dem Haus und dann haben wir noch auf die anderen Gäste gewartet. Was sehr schade war, eine Familie musste absagen aus Süddeutschland, weil sie einen Autounfall hatten. Also in der Richtung gute Besserung. Und eine andere Gruppe, die kam nicht, ohne abgesagt zu haben. Und das ist natürlich sehr schade, weil es gibt eine große Warteliste und dafür können ja dann
andere Leute den Platz weg, ja.
Ja, und er hat ja auch versucht, von der einen Familie, die den Autounfall hatten, da noch jemanden nachzubesetzen. Aber wenn du Freitagabend die Leute kontaktierst für Samstagnachmittag, das ist natürlich dann auch sehr, sehr, sehr kurz.
Zumal nicht alle in der Nähe wohnen. Für mich wäre die Anreise zum Beispiel sehr lang. Dann geht das nicht so spontan. Ne?
Also die anderen Gäste kamen aus Bonn und aus München. Ich hatte noch die kürzeste Anreise.
Aber schade.
Wie lange hast du gebraucht?
Etwas über 2 Stunden. Also
und das geht.
2,5. Also das ist ganz gut.
Noch zu verkraften, ja.
Ja.
Nein,
dann kommt er raus und erzählt euch
was. Und erzählt erst mal kurz. Er sagt halt, es ist, wir sind hier in den Kellerräumen, es ist alles sehr klein. Die Gegenstände bitte nur mit den Augen anschauen, nicht anfassen, weil es sieht zwar alles sehr stabil aus, wie er es hingebaut hat, aber dem ist nicht so. Also er hat auch schon erzählt, wie sie ein Gast einmal hingehockt hat, um irgendein Prop zu fotografieren und dabei mit seinem Rucksack und seinen Hintern die ganzen Sachen, die hinter ihm standen, fast eingerissen haben.
Oh.
So dass man da halt sehr vorsichtig sein muss. Und er auch noch 2 kleine Vorträge dann hält. Einmal zur Geschichte von Star Trek und dann auch noch etwas über die Synchronisation. Und dann sind wir schon in das Haus reingegangen. Und dann ist man dann im Treppenhaus und da sieht man dann schon Beleuchtung der Treppe und Poster an den Wänden. Und dann läuft man die Treppe runter und kommt dann in die Kellerräume. Und die Räume sind wirklich sehr klein, also wie man sich so einen kleinen Kellerraum vorstellt. Aber sie sind vollgestellt, vom Boden bis zur Decke. Auch die Decke ist mit mit Postern, mit Repliken, mit Original-Props und Set-Nachbauten und Merchandise und Pappaufstellern von Star Trek-Schauspielern. Und es gibt eine kleine Star Trek-Bibliothek, einen kleinen Kinosaal, der aussieht wie ein Holodeck, und überall sind Projektoren und Bildschirme, wo dann auch Filmszenen laufen oder
und Ausschnitte aus Reportagen. Ne?
Ja. Ja. Und da ja. haben wir auch angefangen mit unserem Rundgang. Mhm. Da gibt es einen Raum, da steht so ein Nachbau von dem Shuttle, da kann man sich auch reinsetzen und da hat man dann auch die Kontrollpaneele, da kann man richtig sich einmal wie Pilot fühlen. Haben natürlich auch alle gemacht. Und dann neben dem Shuttle steht ein Nachbau von einem Turbolift. Da wurden auch schon Fanfilme damit gedreht und hat er auch erzählt, da hatten sie einen Laienschauspieler, der war so engagiert in seiner Rolle und der sollte mit dem Turbolift abstürzen und hat so sehr gewackelt, dass er fast den Turbolift dann eingerissen hat. Ja, und daneben hat er nachgebaut das Büro von Gene Roddenberry, wo dann halt ein alter Schreibtischstuhl ist mit einer alten Lampe und ein Drehbuch liegt dann da von Star Trek. Also es ist wirklich.
Oh ja, das hattest du auch ein Foto von gemacht. Die stellen wir natürlich auch bei Twitter rein, wenn das okay ist.
Ja, zu schauen. Wenn man an die Decke schaut, die ganze Decke ist voll Star Trek Filmposter. Und in der Ecke stand noch ein Weihnachtsbaum mit ganz viel Star Trek Weihnachtskugeln, Ornamenten. Da habe ich auch gestaunt, was es alles gibt. Da kommt man aus dem Staunen nicht raus. Und dann kam man in den nächsten Raum. Und das ist dann wirklich das 1701 Kellerraum Museum, also die 1701 Quadratmeter. Und das ist der einzige Raum, der dauerhaft ist. Also da gibt es auch Plexiglas. Verkleidung, wo dann dahinter die ganzen Props stehen, und das ist der Familienkeller und der bleibt auch. Also da bleiben die Ausstellungsstücke drin und da wird dann nur die Tür zugemacht und alles kann bleiben. Und der Rest wird wirklich aufgebaut und wieder abgebaut.
Aber wo bringt er denn die Sachen alle unter? Da muss er ja auch einen Raum für haben.
Das weiß ich nicht. Er hat eine Abmachung mit seiner Familie. Die Sachen bleiben alle im Keller und der Rest des Hauses ist dafür Star Trek frei.
Ja, dann hat er wahrscheinlich einen Raum, in den alles reingezwängt werden muss, wenn die Ausstellung nicht ist. Und
wenn man dann in diesen Raum reingeht, dann sieht man wirklich alles. Man sieht Phaser, Kommunikatoren, man sieht Figuren aus allen Star Trek-Serien, Raumschiffmodelle, an der Wand hängen Chateau Picard-Flaschen. Aber man sieht auch Auszüge aus Drehbüchern oder auch den Drehplan. Es gibt ja für die Drehbücher immer wie so Comic-Strips, wenn die so entworfen werden für den Drehplan, wo kurz gezeichnet wird, wie die Szenen aus sollen. Und dahinter kann dann der Regisseur Notizen machen. Also sowas hat er auch da gehabt.
Ein Storyboard quasi.
Ja, so das war das Wort, was ich gesucht habe, ja.
Oder Datas Kopf liegt da und daneben. Und dann der Trippel von Lorca in der Schale mit den Glückskeksen. Und es steht da auch eine lebensgroße Seven of Nine dem Tor des Guardians of Forever. Also man muss durch das Tor des Guardians of Forever treten, um dann weiter die Ausstellung zu besuchen. Und unterlegt wird der Raum auch so mit Star Trek-Geräuschen. Also man hat immer so Raumschiff-Geräusche im Hintergrund, dass man sich so ein bisschen wie auf der Enterprise fühlt. Und am beeindruckendsten war eine Ecke, da war eine Sammlung von Captain Picard-Figuren. Ganze Figuren oder nur Köpfe in allen möglichen Formen und Varianten. Und da hat er erzählt, es gibt die Schauspieler, also Patrick Stewart hat für jede Figur sein Okay gegeben, ein Lookalike-Approval, dass die Figur ihm ähnlich sieht, dass sie in Produktion gehen kann.
Sehr vernünftig. Es gibt so komische Figuren. Ich habe mich ja auch verkauft bei der Uhura. Ich habe erst danach zu Hause gemerkt, dass das Gesicht, ich hätte mal genauer hingucken sollen. Das sieht ja so gar nicht aus wie Uhura. Ärgert einen dann schon, ne?
Ja, wenn Sie da so ein bisschen aufpassen.
Ein Bekannter von euch war auch da. Es war eine Maske von Saru da, von Discovery, von dem Kelpianer. Und das war ein Geschenk von dem Saru-Cosplayer. Den müsstet ihr auf der FedCon getroffen haben. Der war da unterwegs.
Letztes Jahr den habe ich ja. Der war auch dieses Jahr da.
Ja.
Mit seinen komischen Schuhen, wo es so anstrengend ist, mit zu laufen.
Naja, auch die ganze Zeit im Latex-Make-up.
Dann ja, auf der aber sieht so original aus, das ist so krass. Aber nochmal kurz, du hast auch Dribble erwähnt. Ich habe auf der ganzen FatCon, hatte mir fest vorgenommen, ja, ein Dribble zu kaufen. Ich habe immer noch keinen, es gab keinen mehr. Ich habe ihn übersehen. Traurig, bin ich immer noch dribbellos.
Und der Cosplayer Erik Lein, der ist im wahren Leben auch Maskenbildner. Deshalb hat er da die Masken auch so wunderschön gemacht und hat dann eine der Masken Benjamin Möb geschenkt. Cool. Und es gab auch zu dem 65-jährigen Star Trek-Jubiläum, haben sie einen Film gedreht, Logbuch der Zeit, wo sie den Saru-Cosplayer in vollem Cosplay genommen haben und den Synchronsprecher Bernd Vollbrecht neben ihn gesetzt haben und dann ein Interview mit einer Kollegin vom ZDF geführt haben und der Cosplayer hat die Lippen bewegt und der Synchronsprecher hat gesprochen. Also wenn du den Film siehst, da denkst du echt, sie haben den cool. echten Saru von Discovery geholt und dann das Interview geführt. Also das
ist ich habe mit dem Maskenbildner mal ein Interview gesehen, da hat er es auch erzählt, dass er Maskenbildner ist und da war ich auch echt überrascht, wie gut das aussieht. Also ich habe ihn zwar auch gesehen live, letztes Jahr meine ich, aber das Interview war auch sehr interessant.
Ja, du hast ja auch ein Interview geführt auf deiner Außenmission. Das können wir uns vielleicht gleich mal anhören. Das ist auch sehr interessant hier. Bitteschön.
Hallo, wir sind im 1701 Museum. Ich habe gerade einen wunderschönen Nachmittag bei Benjamin verbracht. Dafür danke nochmal. Es war alles sehr beeindruckend, was du erzählt hast. Deine Ausstellung, die vielen Exponate, aber auch der Einblick in die Synchronsprecherei. Und ich hatte jetzt noch ein paar Fragen für unsere Zuhörer. Und zum einen, wie lange benötigst du eigentlich für den Aufbau für das Museum? Weil du machst das ja alles allein. Das ist hier in einem Keller, in mehreren Kellern von einem Wohnhaus. Wie lange bist du da beschäftigt?
Es ist ja zum Glück kein Wettbewerb, es aufzubauen. Und deshalb kann ich mir Zeit lassen. Natürlich auch nicht zu viel Zeit. Aber es dauert schon so einen Tag. Und ich glaube, wenn ich mich wirklich beeilen müsste, würde ich es vielleicht auch in einem halben Tag schaffen, aber es ist am Ende doch sehr viel. Du siehst es ja und man kann sich das hier manchmal gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein ganz normaler Keller und all die Dinge, die jetzt hier stehen, all die Aufsteller, all die Leuchtkästen, auch all die Kabel, die all das miteinander verbunden, das muss halt alles verbinden, das muss alles einzeln gelegt und gesteckt werden und ich habe zwar mein System und weiß, wo was hinkommt, aber ein Tag ist meistens nicht zu kurz. Und ja, wenn es dann auch noch Spaß machen soll, ne, dann ist man ja doch nicht immer mit vollem Tempo dabei, sondern ich genieße das durchaus, auch diesen Keller so aufzubauen und es in dieses kleine Museum zu verwandeln.
Also freust du dich auch, wenn du dann wieder ein Ausstellungsstück siehst, was du vielleicht lange nicht in der Hand hattest und dann denkst du, ah, ja.
Ja, auch das passiert jetzt, als ich das jetzt am Freitag aufgebaut habe, hat es tatsächlich den ganzen Tag gedauert. Ich habe, glaube ich, um 7 angefangen und so um 21, 22 Uhr war dann auch wirklich alles da. Und dann hatte ich aber auch noch so ein, zwei Stellen, wo ich mir dann denke, wenn ich Zeit habe, dann kümmere ich mich noch darum. Und am Ende habe ich dann hier doch bis 1 Uhr im Keller gesessen und noch an Sachen rumgefummelt, wo ich glaube, Besucherinnen und Besucher werden das gar nicht wahrnehmen. Aber wie das so ist, ne, fürs Gefühl will man ja, dass es perfekt und schön ist. Und ich kann hier sehr viel Zeit verbringen. Ja, nicht nur mit der Freude über einzelne Exponate. Man geht manchmal in den Keller und ich denke, ich gucke nur, ob alles in Ordnung ist. Und dann bin ich plötzlich eine Stunde oder zwei hier unten und man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht.
Und du machst das alles allein?
Ja, also meine Familie hilft mir bei bestimmten Dingen beim Abbau, aber auch da gilt wieder, wenn andere dabei sind, dann entsteht so ganz schnell der Eindruck, es müsste jetzt schnell irgendwas fertig werden, aber das hilft oft gar nicht, weil ich die Sachen wieder so wegpacke und wegstelle, dass es für mich beim Aufbau wiederum in einer rückwärtigen Reihenfolge Sinn ergibt und ja, das dann jemandem zu sagen, wo was hinkommt oder wie sortiert werden muss, dauert dann doch länger, als wenn ich es einfach alleine mache und dann. Und wie das bei Sammlern so ist, ja, ich weiß, wie man Sachen anfasst und wie man sie und wo man sie anfasst, da mache ich es allein.
Und wir hatten uns ja vorhin schon geeinigt, dass es 1701.
Das ist richtig, Ausstellungsstücke sind. Absolut korrekt nachgezählt, 1701 Exponat.
Und hast du ein Lieblingsexponat, wo dein Herz besonders dran hängt, oder?
Gar nicht so sehr mein Herz, vor allem mein Kopf hängt an einem Exponat, das ein Nachbau eines Modells ist, der Studiosituation 1966 während der Dreharbeiten zur ersten Star Trek-Serie. Und das ist das Exponat, das wirklich zeigt, wie die Aufteilung der Kulissen war. Und anhand dieses Exponats kann man sich wunderbar vorstellen, wie eine Fernsehproduktion funktioniert. Und das ist, würde ich sagen, das Exponat, das in so komprimierter Form wirklich wie kein anderes deutlich macht, wie Fernsehen entsteht und wie genial die Produktion dieser ersten Serie war.
Ja, und du hattest ja auf Social Media geschrieben, dass du 2006 hier vor Ort aufhörst mit dem 1701 Museum und dass ihr einen neuen Ausstellungsort suchst. Hast du da bestimmte Wünsche, wo es sein soll oder wie es sein soll, und suchst du auch einen Kurator oder suchst du nur Räume? Was?
Nein, ich glaube, die Räume, die jetzt die Ausstellung hier hat, dieses kleine Museum, die sind perfekt. Deshalb ist, glaube ich, mein einziger Wunsch, dass es nicht nochmal ein Keller ist. Es gibt sehr tolle Angebote von Kellern in ganz Deutschland inzwischen. Aber worauf ich eigentlich hoffe, ist so eine Art nächste Evolutionsstufe für diese Ausstellung außerhalb dieses Kellers. Und dann schon auch mit dem Ziel, dass diese Ausstellung dann ihren Kurs oder ihren Weg weiternimmt ohne mich.
Ja. Und geografisch ist egal.
Ja. ja, das schon. Sie war ja jetzt ganz lange hier und 2026 ist ja jetzt auch noch 3 Jahre hin. Also sie ist auch noch eine ganze Weile hier. Und das Gute ist, dass sie hier auch nicht raus muss. Es muss also am Ende auch da nicht schnell gehen. Es muss auch keine Verlegenheitslösung sein, sondern ich hoffe auf irgendeine gute Gelegenheit, eine gute Chance, eine gute Idee, die sich ergibt, aus dieser Ausstellung oder aus dieser Sammlung, so wie sie jetzt ist, noch irgendwas anderes zu machen und zu gucken, wie es damit weitergehen kann.
Das hoffe ich auch, weil die Ausstellung war wirklich sehr beeindruckend. Und wer sie noch besuchen will, meldet sich am besten über Raumschiff Eberswalde.
Genau, www.raumschiff-eberswalde.com ist die Webseite, da kann man nachlesen, wie man sich anmelden kann, wann es Star Trek Tage gibt, und dann sehen wir uns hier in sehr kleinen Außenteams im 1701 Museum.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, war ja mal interessant zu hören. Also man muss sich schon so ein bisschen ranhalten, wenn man die Ausstellung sehen möchte, so wie sie jetzt existiert, da es nur noch bis 1926 ist, ja, nur noch in Anführungsstrichen noch 3.
Was, 1926 hast du gesagt?
Oder ja, das kommt, weil ich älter bin. Ich meine 2026.
Ich dachte gerade, ich habe mich verhört.
Und er sucht ja mehr oder weniger einen Nachfolger und andere Räumlichkeiten, in der das fortgeführt werden kann.
Ja, aber, und dieses Jahr ist aber leider schon alles ausgebucht. Also er kann dieses Jahr keinen mehr aufnehmen. Also wenn, dann nur noch die Chance dann nächstes Jahr.
Ja, macht dafür da auch schon Termine oder erst später?
Ich glaube, das wird dann wieder Anfang des Jahres wird er dann veröffentlichen, dass man sich da wieder.
Das ist sonst auch zu viel. Da sind da zu viele, die absagen, weil das wahrscheinlich der Zeitraum zu groß ist und dann irgendwelche Leute nicht kommen oder.
Ja.
Ich schrecke auch genau deswegen davor zurück. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, aber es wäre für uns eine extrem weite Fahrt. Wir wüssten nicht, ob es mit der Kinderbetreuung klappt und dann jemanden den Platz wegzunehmen. Ich würde auch eher 24 mal anpeilen, dass ich da vielleicht dann, dass man dann länger auch Zeit hat, das selber zu planen und sich dann aber auch erst anmeldet, wenn man weiß, dass man es auch wirklich wahrnehmen kann. Ne?
Ja, und die anderen, die mit der weiteren Anreise, die anderen Gäste, die haben auch einfach jetzt noch 1 oder 2 Tage in Berlin rangehangen.
Das ist auch sehr schön. Das würden wir dann sowieso machen, weil wie lange hat denn das Ganze insgesamt gedauert eigentlich? Ja, das
war's. Also wir waren jetzt etwa so 3 Stunden waren wir da im Keller.
Ja. Okay.
Aber die Zeit verging wie im Flug, weil man hat ja die Ausstellung angeschaut, dann die Vorträge gehabt und es gibt ja so viel zu entdecken. Also was mich zum Beispiel noch sehr fasziniert hat, war eine Pappmaschinen-Nachbildung, sehr detailgetreu von dem Maschinenraum der Enterprise NX-01 mit Trip, Archer und T'Pol und auch eine Nachbildung der Krankenstation von Dr. Phlox, inklusive den Handtuchhalter in der Ecke, den man in der Serie nicht so richtig sieht.
In wie groß? Maßstabsgetreu oder nee? Das geht
also
ja gar nicht dann.
Na, so maßstabsgetreu für die Actionfiguren, dass sie dann
Aber wie süß.
Ja, Und das ist von Jürgen Kaiser, das hat er auch geschenkt bekommen, weil Jürgen Kaiser das nachgebaut hatte und damit Stop-Motion-Filme gedreht hat, weil ihm das Ende von Enterprise nicht gefallen hat. Da war er sehr so enttäuscht davon, als es eingestellt wurde und dann die finale Folge. Und so hat er noch zwei Fanfilme gedreht. Die sind auch verlinkt über den Raumschiff Eberswalde YouTube-Kanal, der Zeitspiegel und der Anfang vom Ende. Und dann hat er halt, nachdem er fertig war, die Kulissen Benjamin geschenkt.
Ja, toll.
Richtige Unikate schon, also.
Schon Wahnsinn, dass er in weniger als einen Tag das alles immer aufbauen kann. Und das auch ganz alleine, weil er hat ja auch erzählt, dass er das immer komplett allein macht, ohne Hilfe. Schon deswegen, weil er weiß, wo er die Sachen anzufassen hat. Dann leben die ganzen länger, Sachen ja. auch etwas länger, ja.
Ja. Und er hat
wie viele
ja
Räume waren das?
Also man hat den Raum mit dem Space Shuttle. Dann hat man die Raumschiff Enterprise Nachbildung, die sind in einem Gang, dann kommt man in den nächsten Gang, der auch zu dem Treppenhaus gehört. Da stehen ganz viele Pappaufsteller von allen Captains aller Star Trek Filme und Serien. Und danach kommt man in einen zweiten kleinen Raum und da ist wie eine Art kleine Star Trek Bibliothek. Also da sind jede Menge Bücher und Romane und Nachschlagewerke. Und da findet man dann auch noch sein Lieblingsausstellungsstück, das Modell vom Set der Enterprise von der Originalserie, wo man dann halt wirklich sieht, die einzelnen Räume mit, da ist die Brücke, da ist die Krankenstation. Und er hat gesagt, die Produzenten hatten irgendwann die Nase voll, jedes Mal, wenn ein neuer Regisseur kam, dass sie dann jedes Mal die wieder durchs Set führen mussten. Und so haben sie ihnen dann das Modell gegeben, damit sie sehen konnten, wo was ist, wo sie lang gehen müssen, wo sie welchen Film machen können. Ja, und da hängt dann auch eine Playmobil Enterprise mit den kleinen Figuren und ein 3D-Schach und ein Turbolift, wo man sich auch draufstellen kann.
Und was viele auch Sachen, die man auch gerne... Ja. Selbst zu Hause hätte jedenfalls ja. teilweise, was zu Hause so hinpasst, aber.
Und was auch spannend ist, Raumschiff Eberswalde, das Eberswalde kommt natürlich ja von dem Ort, wo Benjamin aufgewachsen ist und lebt. Aber Eberswalde, wusste ich nicht, ist auch ein Krater auf dem Mars. Da gibt es einen Krater, der nach Eberswalde benannt wurde. Und aus diesem Grund wurde auch ein Raumschiff Eberswalde genannt in einem Roman von Christopher Bennett, sodass Raumschiff Eberswalde jetzt eigentlich kennen ist, weil es ist ja in dem Roman beschrieben als Raumschiff. Und da hat er sich auch sehr gefreut und hat den Autor angeschrieben und hat gesagt, weißt du überhaupt, dass wir hier in Deutschland ein Hörspiel haben und eine Ausstellung? Und er hat dann zurückgeschrieben, nein, ich bin eher nach dem Marskrater gegangen.
Das passt ja dann alles gut zusammen.
Ja, und dann das nächste ist sein selbstgebautes Holodeck, was im wahren Leben ein Wäscheraum ist. Da sieht man an der Wand auch noch die Ösen für die Wäscheleien, wo sonst die Leute da ihre Wäsche aufhängen. Und das ist wie ein Art kleines Minikino oder kleiner Raum, wo dann Vorträge gehalten werden. Und da haben wir dann als erstes eine Einführung in die Geschichte von Star Trek bekommen und wie Star Trek nach Deutschland gekommen ist. Und da hatte er dann zusammengeschnitten Szenen aus allen Serien und Filmen, so Best of. Und das ging schon irgendwie, da hat man Gänsehaut bekommen, wenn man das alles nochmal gesehen hat mit den Lieblingsfolgen von TNG oder DS9. Und da hat er uns dann auch verraten, dass sie jetzt Discovery schon vollständig abgedreht haben in Amerika, Kanada und dass die Synchronisation gerade läuft. Er darf natürlich nichts erzählen, aber er hat nur gesagt, wir dürfen uns auf etwas sehr Tolles freuen in der letzten Staffel.
Also ich habe jetzt verstanden, so dass die fünfte Staffel schon abgedreht ist und schon synchronisiert wird. Er darf aber nichts Genaueres sagen. Ist das richtig?
Ja, also die Synchronisation der fünften Staffel Discovery läuft gerade, aber natürlich darf er nichts verraten. Aber er sagt, es wird ganz toll und wir sollen uns auf was Schönes freuen, auf einen schönen Abschluss. Und er ist natürlich auch sehr, sehr traurig, dass es mit Discovery jetzt zu Ende geht.
Ja, das glaube ich. Ist auch schade, dass sie so mit ihren Serien umgehen, sag ich mal. Weil war doch eigentlich beliebt, Discovery, oder? Habe ich das falsch wahrgenommen? Und mein Prodigy war ja auch beliebt und trotzdem, komischerweise, lohnt sich es offenbar nicht.
Ja, die rücken ja nie so richtig mit Zahlen raus. Man weiß ja immer nie genau, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die Serien wirklich sind. Ja. Das ist ja der Nachteil bei den Streamingdiensten. Im Fernsehen hat man ja immer Einschaltquoten gehabt, aber die behalten ja ihre Ergebnisse für sich und man kann da wenig zu sagen.
Discovery war ja eigentlich das Flaggschiff und nur Discovery verdanken wir ja den Neustart und dass wir jetzt so viele neue Serien haben mit Lower Decks und Strange New Worlds.
Was war denn bei Discovery nochmal die Begründung? Bei Prodigy war ja jetzt ganz aktuell die Begründung, dass es sich nicht lohnt, wollen es abschreiben, Steuergründe. Was war denn aber bei Discovery der Grund, warum sie es einstellen? Haben sie da was zu gesagt?
Ja, das ist wohl derselbe, ne?
Aber die werden es ja nicht von der Plattform schmeißen wie Prodigy. Das muss ja, oder? Es wird auch weiterhin verfügbar sein, nur halt zu Ende gehen, wie ich das verstanden habe.
Also es geht dann nur zu Ende, aber es wird noch da bleiben.
Ja.
Stand komisch. Jetzt. Bei Paramount.
Ja. Oh Gott, sag das nicht. Wir sprechen es nicht aus. Wir wollen es nicht herbei sprechen. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, dass er jetzt, hat davon erzählt, wie das lief. Aber natürlich nichts Genaues. Ist ja logisch, darf er ja nicht verraten. Ne? Gibt's Ärger.
Naja, und dann hat halt jeder so ein bisschen erzählt, wie bei euch im Podcast, wie er zu Star Trek gekommen ist, was die Lieblingsserien sind, wie so die Erfahrungen sind. Und da war alles dabei von den TOS und TNG-Verfechtern bis der eine hat jetzt erst angefangen und ein paar Filme geguckt und sein Kumpel hat ihn einfach mitgeschleift.
Also war gleich komplette Gehirnwäsche.
Bestimmt hat er auch viel erzählt, wie er zu verschiedenen Sammlerstücken gekommen ist.
Ja, und Lieblingsstücke und allem. Und was auch sehr spannend war, er hat uns dann auch noch sehr viel zum Thema Synchronisation erzählt. Und wir haben dann auch eine Art Karaoke-Synchronisation gemacht, wo dann die Gäste versuchen sollten, eine Szene von Star Trek Discovery zu synchronisieren. Ich war dann Michael Burnham und ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt vor der Arbeit der Synchronsprecher jetzt. Das war wirklich nur eine ganz kurze Szene, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und du hast wirklich, es wurde dann wie bei Karaoke oben eingeblendet, in deiner Schriftfarbe, wenn du was sprechen musst mit deinem Text. Entweder war ich zu schnell und die Lippen haben sich noch bewegt, wenn ich fertig war, oder ich war zu langsam und die Lippen haben sich nicht mehr bewegt, wenn ich fertig war. Also dieses Timing ist sehr schwierig. Und gerade der Unterschied zwischen der englischen Lippenbewegung und der deutschen Sprache, weil im Deutschen brauchst du ja manchmal mehr Wörter für den gleichen Inhalt. Da hat er auch gesagt, da musst du dann dein Sprechen beschleunigen, schneller reden, damit das dann noch passt. Und dann noch Emotionen dazu rüberbringen, Schauspielern. Also das ist echt schwer.
Ja, wir haben das auch mal, eine Freundin von mir, als wir noch jünger waren, haben wir mal so Animes und so Szenen rausgesucht und haben das auch aus Joke einfach synchronisiert. Da haben wir auch gemerkt, wie oft wir das versuchen mussten, bis es dann am Ende genau gepasst hat. Aber wie du schon, weil das ist ja dann Japanisch, musste man auch die Länge anpassen. Deutsche Sprache ist natürlich länger als, ne, und deswegen kann ich das echt nachvollziehen. Wir haben da manchmal für eine Szene echt 2 Stunden gebraucht. Also jetzt für eine Szene, keine Ahnung mehr, wie lang die war. Halbe Minute oder eine ganze Minute. Das klingt so doof, aber man braucht dann echt lange, wenn man da nicht geübt ist drin. Ne? Deswegen, also Props an Synchronsprecher. Sehr interessanter Beruf, finde ich übrigens.
Ein sehr unterbezahlter Beruf für das, was sie leisten.
Ist er das? Das weiß ich gar nicht.
Ja, doch.
Ja?
Ja. Also man kann nicht nur allein davon leben, war so, was ich so ein bisschen rausgehört
habe. Auch nicht, wenn man so was Größeres jetzt hat. Zum Beispiel, wenn man, es gibt ja solche Synchronsprecher, die sind jetzt von einem Schauspieler immer der Sprecher. Lohnt es sich dann oder ist das egal, wie bekannt man da ist?
Man kann denn davon leben, aber nicht reich werden.
Ja. Ah, okay, wie schade eigentlich, ja.
Also er hat
doch. Die haben ja meistens auch eine Ausbildung als Schauspieler, die Synchronsprecher, ne?
Das sind meistens Schauspieler gewesen, ja.
Also brauchst du ja auch, weil du musst ja den Text, also der Text wird auswendig gelernt, hat er gesagt, damit du dich dann auf den Bildschirm konzentrieren kannst. Und natürlich musst du ja auch Schauspieler, musst ja auch die Emotionen rüberbringen. Und er hat gesagt, es wird auch nicht mehr zusammen aufgenommen wie früher, sondern
wird ge-X'd jetzt. Ja, ja.
Jeder macht nur sein Einzeln. Und das liegt aber nicht daran, dass man jetzt nicht sehen soll, wie der Film ist oder was dann da noch passiert, sondern weil dieses Abstimmen und Abmischen mit einer Person einfacher ist, als wenn dann 2 Personen sich da abstimmen müssen.
Und er hat gesagt, aber schon öfter gehört, dass die das auch nicht toll finden mit Synchronsprecher.
Meistens werden so Takes von 10 Sekunden aufgenommen. Und sie haben dann wirklich so 30 Takes pro Stunde. Und er meinte, bei Star Trek ist es nicht ganz so stressig. Da sind es eher so 15 bis 20. Aber er hat auch gesagt, wie deine Manga-Synchronerfahrung, also für 2 Minuten Film braucht man circa 2 Stunden für die Synchronisation.
Also, krass, ne? Krass. Und das Thema interessiert mich sehr. Also ich wollte früher auch selbst Synchronsprecherin werden, deswegen informiere ich mich da auch immer. Und dieses Xen hat natürlich auch nicht nur die Gründe, dass man es besser abmischen kann, sondern auch, dass es günstiger ist. Du kannst schneller mehr produzieren, du brauchst nicht darauf achten, ob alle Zeit haben, weil natürlich fehlt das Feeling dann. Früher saß man in der Gruppe, hat dann natürlich auch gesehen, wie der andere reagiert. Man konnte sich mehr in das Spiel vertiefen. Jetzt, wenn man da alleine sitzt, musst du dir alleine alle Emotionen abrufen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Und ich hatte von einigen Sprechern gehört, dass er dass man sich zumindest dran gewöhnen muss und dass nicht immer überall so beliebt ist, dieses Xen.
Ja, er hat auch gesagt, dass er jetzt hier die Originalschauspieler, also jetzt hier zum Beispiel Sonika Martin Green, auf Cons schon viel öfter getroffen hat als ihre Synchronsprecherin.
Okay.
Weil die halt immer an verschiedenen Tagen waren, ja.
Ja. Ja. Aber mal, ist ja auch bestimmt lustig, wenn die Sprecher ihre Stars dann treffen, diese synchronisieren. Das ist bestimmt auch cool.
Ja, da haben wir gerade in Deutschland viel Glück, was Synchronisation betrifft.
Oh ja.
Das gibt es wohl kaum, ich glaube, in sehr wenig anderen Ländern, wenn überhaupt, so gute Qualität.
Das stimmt.
Ja, und wenn ihr da durch seid, gibt es zum Schluss noch irgendeine Abschlusszeremonie oder irgendwas?
Ja, dann kann man noch ein bisschen schauen, aber er muss ja auch sehen, dass er dann seinen Zeitplan einhält, weil wir gehen raus und eine halbe Stunde später kommt dann schon der nächste Außenteam-Trupp, dann die nächsten Besucher. Also, und die Zeit vergeht wie im Flug. Ich konnte ja zum Schluss das Interview mit ihnen noch führen, aber dann mussten wir auch schon sehen, dass wir fertig sind. Ganz viel reden war da nicht mehr, weil ja dann die Nächsten schon gewartet haben.
Ah, okay.
Und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie mit welchem Engagement er das da alles betreibt und man spürt mit jedem Wort, was er spricht, wie viel Star Trek-Liebe er da hat. Und auch wenn er von den Exponaten spricht oder von seiner Fan-Vergangenheit, wie er als kleiner Junge losgezogen ist, um die Kaugummi-Bilder, die es mal gab, von TNG dann zu kaufen mit dem Restgeld, wenn er Milch geholt hat. Und also das ist, und die Augen leuchten. Also er ist wirklich.
Er muss ja schon sehr viel Hingabe haben, um das alles auch so lange aufrecht zu erhalten.
Ja, also ich war total tief beeindruckt. Erstmal von der Masse an Sachen, die es gibt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was es alles gibt an Star Trek. Von Brotbüchsen, Schlafanzügen zu allen möglichen Figuren und. Und also das ist schon eine Wahnsinnsausstellung, die er da zusammengetragen hat. Also, und ich wünsche mir wirklich, dass er dann jemanden findet, der das dann wirklich professionell übernimmt und auch dann einem größeren Publikum zur Verfügung stellen kann.
Das wäre wünschenswert, ja. Wäre ja schade, wenn das dann irgendwo alles verstaubt, gell, und dass man sich mehr angucken kann. Drück mir irgendwie Daumen. Bis 2026 hat er dann ja noch Zeit.
Ja.
Eine Sammlung nur für einen allein ist auch relativ unbefriedigend. Man möchte das ja auch zeigen und das ist natürlich der beste Weg, das vielen Leuten zugänglich zu machen. Und dann bringt einem das natürlich auch selbst sehr viel mehr Spaß, wenn man sowas zeigen kann.
Ja, und die Arbeit, du musst ja erstmal auch die Zeit abknapsen von deinem normalen Leben. Dann immer wieder diese Ausstellung auf- und abzubauen und alles, ja.
Ja, als ich das zum ersten Mal gelesen, das hatte ich irgendwo gelesen, da dachte ich mir, wow, also ich hatte ja vorher schon Respekt natürlich, aber das ist ja dann nochmal, und ich frage mich tatsächlich, seit Frank die Frage gestellt hat, wo das jetzt alles parkt, weil das dieses Shuttle und diese ganzen großen Dinge müssen dann ja auch irgendwo verstaut werden, also interessant auf jeden Fall.
Ja.
Und der war Montagmorgen, war frühs im Morgenmagazin, also da muss er ja dann, weiß nicht, wann er ankam, frühs um fünf dann ja auch wieder da in Berlin in der Sendeanstalt sein, also.
Hast du mal geguckt, ob irgendwo ein anderer Ausknopf ist? Vielleicht ist er ein Android, der nicht schlafen muss?
Nee, er ist definitiv Mensch. Also ich kann jedem empfehlen, die Ausstellung zu besuchen und auch einfach Benjamin kennenzulernen. Und das war, am Anfang hatte ich ein bisschen Respekt, auch als ich die E-Mails geschrieben hatte, weil ich dachte, Fernsehmoderator, Journalist, Synchronsprecher und alles. Und jetzt komme ich hier als Podcast-Anfänger, aber er war total lieb und nett und alles. Und ich soll euch auch ganz lieb grüßen. Er hat gesagt, viele Grüße an deine Podcast-Kollegen. Die habe ich jetzt hier auch noch übermittelt.
Vielen Dank.
Ja, danke. Wir grüßen lieb zurück. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte aber noch was sagen. Ach genau, natürlich werden wir auch ein paar Fotos von der Sabine teilen, dann auf Twitter. Und legen euch natürlich auch ans Herz, euch die Webseite anzuschauen, wo man das komplette online, die Ausstellung online betrachten kann. Das lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr schön gemacht.
Das kommt auch in die Shownotes, das hat Sabine uns auch schon geschickt, die Adresse.
Ja, und auf dem YouTube-Kanal sieht man auch viele von den Fanfilmen, die da gemacht wurden. Und auch während der Pandemie gab es ja verschiedene Sonderfilme und Veranstaltungen und alles. Das kann man da auch alles finden. Also wenn man mal was zum Schauen braucht, dann wirklich den YouTube-Kanal mal abonnieren, mal anschauen. Da kann man noch ganz, ganz viel entdecken von vielen Sachen, die ich jetzt bestimmt beim ersten Besuch übersehen habe oder nicht entdeckt habe oder nicht als das Stück erkannt habe. Also.
Ja, bei der Masse kann man wahrscheinlich sehr vieles übersehen.
Ja.
Muss man erst mal scannen mit Rekorder, dass man auch alles erfasst.
Ja, schön, dass du uns davon berichtet hast. Das hörte sich wirklich sehr interessant an und macht bestimmt eine Menge Spaß. Leider hat er nicht so viel Zeit, dass alle dahin können, so wie es aussieht. Aber mit viel Glück wird das ja nochmal weitergeführt.
Ja, wir bleiben dran. Und sollte da sich was ergeben, newsmäßig, dann werden wir das auch mal zwischendurch im Podcast erwähnen, falls da wird er bestimmt dann auch öffentlich mitteilen, wenn das irgendwann einen Nachfolger geben wird. Ja.
Ja, da bleibt uns nur noch eins zu sagen übrig.
Lebt lang.
Und hört unseren Podcast. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja.
It's for the stars we've come. We have begun to explore strange new worlds.
Trek Talk.